Hallo und herzlich willkommen zum Kinderherzen-Podcast, dem Podcast von und für Eltern und Familien herzkranker Kinder. Mein Name ist Nina Schwarzbauer, ich bin Journalistin und selbst Mama eines Sohnes, der mit einem komplexen Herzfehler zur Welt gekommen ist. Und weil ich weiß, wie viele Fragen, Unsicherheiten und Herausforderungen im Leben mit einem chronisch herzkranken Kind aufkommen, hole ich mir in jeder Folge fachkundige Antworten von ExpertInnen und lasse mich von den Erfahrungen anderer Familien inspirieren. Meine Gäste beantworten mir und euch in diesem Podcast unsere Fragen rund um den Alltag mit herzkrankem Kind, machen Mut und zeigen Wege auf, mit den besonderen Herausforderungen unserer Kinder umzugehen. Schön, dass du heute mit dabei bist. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge des Kinderherzen-Podcasts. Und da bekommen wir heute nochmal einen Einblick in die aktuelle Forschung. Mit Dr. Paul Helm von der Berliner Charité hatten wir das ja schon mal. Da ging es um die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen mit angeborenem Herzfehler. Wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, dann hört gerne einmal rein. Und heute spreche ich mit Dr. Jan Müller, der sich in seiner Studie mehr auf die Erwachsenen mit angeborenem Herzfehler konzentriert hat. Die Studie wurde in den letzten beiden Jahren am Münchner Herzzentrum durchgeführt und es ging dabei um die holistische, also ganzheitliche Betrachtung des Gesundheitszustandes von EMAs. Spannendes Thema, in das uns Dr. Jan Müller in dieser Folge mitnehmen wird. Lieber Jan, vielen Dank für deine Zeit und herzlich willkommen im Kinderherzen-Podcast.
Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Bevor wir jetzt gleich in die Studie reingehen, erstmal die Frage, was ist denn unter holistische Gesundheit zu verstehen? Also wie habt ihr oder wie hast du das für die Studie interpretiert oder festgelegt? So, was waren da die Kriterien?
Ist eine interessante Frage. Ich fühle mich fast schon wie in der Ethikkommission, weil da hat man mir nämlich das Gleiche auch so ein bisschen zurückgespielt und hat eigentlich gesagt, na, holistisch dürfen Sie das gar nicht nennen. Es geht eigentlich eher so um Funktionsparameter, die Sie da messen. Wir wollten einfach vom Titel ist so ein bisschen auf eine größere Ebene heben. In vielen Studien hat man ja oft eine singuläre Betrachtung. Man betrachtet Fitness, man betrachtet Lebensqualität, vielleicht betrachtet man die Psyche. Und wir haben einfach gesagt, wir wollen also ein bisschen das ganze Bild, weil zum Menschen gehört ja einfach viel mehr als ein einzelner Parameter. Die Ärzte sagen ja auch immer, man behandelt nicht einzelne Parameter, sondern man behandelt ein System oder eine gesamte Person. Und deswegen war uns der Titel da eigentlich auch sehr wichtig, dass wir eben sagen, es geht um mehr. Es geht Bewegung, die wir messen. Es geht um Schlaf, den wir messen. Es geht um Stress, den wir messen. Und ein ganz wichtiges Thema auch um Gesundheitskompetenz, die wir messen wollen. Und für uns war das holistisch. Die Ethikkommission hat gesagt eben, ja, nenn's doch ein bisschen anders. Tatsächlich, das Ethikprotokoll heißt anders als unser offizieller Titel, den wir so nach außen hin, sage ich mal, benutzen. Aber es geht um gesamtheitliches Bild unserer Patienten.
Okay. Gab es einen Grund, die Studie zu starten? Also war zu wenig darüber bekannt, so den Gesundheitszustand, über den Gesundheitszustand von EMAs, oder hattest du das Gefühl, dass es irgendwelche Versorgungslücken gibt? Gab es dafür einen Grund oder war es reines Interesse, dass ihr diese Studie gemacht habt?
Also einen Grund soll es immer geben, weil Wissenschaft sollte sich mit einer neuen Forschungsidee beschäftigen, weil ja auch alles immer Aufwand darstellt, ob das jetzt ökonomisch ist, ob das auch ein Aufwand für die Patienten ist und nur aus Lust und Laune an dem Ganzen, geht es dann auch schwer durch die jeweiligen Kommissionen. Also allein kriegen wir schon gar keine Fördermittel, vielleicht bei den Kinderherzen, die uns eben gesponsert haben dafür, weil die haben ja auch einen wissenschaftlichen Beirat, der das schon beurteilt, ob man da jetzt, ich sage einfach mal, was Gutes Neues macht oder ob man irgendwelche alten Kamellen wieder aufwärmt. Mir hat vor allem tatsächlich dieses Ganzheitliche gefehlt. Und wir haben ja auch eine neue Wearable Technology verwendet, also wirklich mal mit solchen Uhren quasi jeden Schritt über den Tag gemessen. Und das ist für mich eigentlich dieses wirklich, wo wir gesagt haben, da sind wir ganz neu dran, weil wir verbinden diese Uhren ja auch mit einer Schnittstelle über eine Cloud und haben wirklich richtig viel Metadaten, die wir dann auswerten können. Und früher hat man halt die Leute gefragt, naja, wie viele Schritte habt ihr denn am Tag gemacht? Dann haben die auf die Uhr geschaut und haben das abgeschrieben. Und im heutigen Zeitalter ist für mich das nicht mehr irgendwie up to date. Das muss man besser lösen. Das haben wir hier versucht. Das hat uns auch, oder besser gesagt, meine Doktorandin, die dran gearbeitet hat, die Charlotte, auch mehrfach zur Verzweiflung getrieben, weil natürlich Schnittstellen, IT, Cloud-Lösungen
sind
fehleranfällig. Ja, ist so. Ja, ich habe dann immer gesagt, ruhig, Charlotte, das kriegen wir schon hin, das löst sich, es wird besser. Aber ich glaube, wenn man diese Frustration nicht hat, dann arbeitet man auch nicht am neuesten Standard. Und deswegen, glaube ich, haben wir da schon was Gutes gemacht.
Okay. Was war das Ziel, also den Ist-Zustand feststellen oder Prognosen zu erstellen? Wie entwickeln sich bestimmte Herzfehler in der Langzeitbetrachtung? Was war da euer Ziel oder gab es gar kein so offenes Ziel? War es wirklich, ging es um die Betrachtung und einfach zu gucken, was ist?
Es geht um die Betrachtung, was ein klares Ziel ist, wohlgemerkt, wenn man das sagen darf. Also wir nehmen sozusagen cross-sektional Daten, das heißt an einem Punkt. Und davon können wir auch keine Prognose treffen, weil dafür bräuchten wir dann, müssten wir die Person in 5 Jahren anrufen, müssten fragen, haben sie vielleicht Bluthochdruck entwickelt oder irgendwas, und dann hätten wir einen Endpunkt und dann könnten wir von den Daten auch eine Prognose treffen. So haben wir eine singuläre Betrachtungsweise, aber die hilft uns natürlich auch, um Zusammenhänge zu erkennen. Welcher Herzfehler hat vielleicht die besonders starken Stress oder welche Herzfehler schlafen schlecht, weil das war ja auch ein Teil, den wir gemessen haben. Also es gibt uns schon wichtige Hinweise für Analysen, auf der wir dann vielleicht andere Studien aufbauen können. Ja. Aber es ist natürlich wichtige Grundlagenforschung, sage ich jetzt in dem Fall auch für einen Anfang.
Okay. Und jetzt ist es ja so ein Stück weit auch, also gerade EMAS, alles, was man so über EMAS weiß, ist ja auch ganz stark in der Entwicklung. Gell? Also so ganz viele OP-Methoden gibt es ja noch gar nicht so wahnsinnig lange, dass man jetzt wüsste, wie geht's denen denn mit 40, 50, 60 Jahren so. Inwiefern war die Studie auch Teil von so einem Prozess, so ein Stück weit Medizingeschichte irgendwie, dass man irgendwie eine ganz, ja, nochmal neue Sicht auf die Dinge hatte? Oder waren es überwiegend Sachen, wo ihr schon eine Tendenz hattet, wie es ausgehen würde?
Ich glaube, da hat man schon eine Tendenz. So gut kennt man mittlerweile auch die Faktoren, die das beeinflussen, schon. Medizingeschichte, würde ich sagen, schreiben da schon immer noch die interventionellen Kardiologen oder die Chirurgen, die ja wirklich so eine typische Historie, die wir ja gesehen haben, ist bei den Einkammerherzen, die ja erst vielleicht gar nicht behandelt werden konnten. Dann gab es die klassische Fontan-OP, die wurde dann modifiziert und jetzt laufen sie ja unter dem Namen so TCP-Zinne, totale kavopulmonale Anastomose, ein Schlauch, der da am Herzen vorbeigelegt wird, wo das Blut passiv in die Lunge kommt und wo man wirklich immer gesehen hat, ja, jede Operation in der Regel oder jeder Fortschritt macht die besser. Lustigerweise messen wir das aber auch dann mit unseren Parametern. So die Leistungsfähigkeit ist immer besser geworden, je besser die OP geworden ist. Und in der Regel haben sie sich auch mehr bewegt, weil sie vielleicht von der Grundfitness fitter waren. Also es geht parallel tatsächlich, kann man da sagen.
Spannend. Und warum jetzt die EMAS, wenn ihr eigentlich präventive Pädiatrie macht oder da aufgehängt seid?
Ja, tatsächlich, weil wir in den letzten Jahren viel Kinder auch gemacht haben. Also ich arbeite eigentlich schon seit, glaube ich, 2013 oder noch früher haben wir, glaube ich, angefangen mit dem ersten Projekt. Kannst ja kurz erzählen, da ging es dann um Kinder, da ging es um motorische Fähigkeiten, um Fitness, auch um die Gefäße haben wir uns angeschaut, Blutdruck und wie steif die Gefäße sind, und haben das, glaube ich, fast über 10 Jahre gemessen, haben da wirklich auch ganz tolle Ergebnisse erzielt. Und da auch haben wir auch dann diese Längsschnittuntersuchung, wo wir sehen, naja, jemand, der schon als Kind motorisch reduziert ist, im Verlauf wird es eigentlich eher schlechter. Ja, und wo man klar sagen muss, naja, wo sich die Konsequenz dann eben ergibt, ich muss vielleicht nicht alle irgendwie sportmotorisch fördern, aber diejenigen, die initial schlecht auffallen, die haben erhöhtes Risiko, dass die noch schlechter werden. Also da muss ich eingreifen. Und ja, das waren unsere Kinderstudien, da haben wir auch interventionelle Sachen gemacht mit Sportmotorik, Bewegungsangeboten, und da haben wir jetzt gesagt, naja, jetzt wären mal wieder eigentlich die EMAS dran. EMAS sind dann aber auch viele bei uns, sage ich, 18 bis 30, also im Übergangsphase, Translation, haben alle die gleichen Themen. Ne? Sie haben angeborenen Herzfehler, der ist seit der Geburt da, sie sind eventuell irgendwann mal chirurgisch angegangen worden und ja, wir dürfen lebenslanger irgendeiner Form von Nachsorge, ja. Und für die natürlich auch, dass man sich im Alter dann nochmal das anschaut. Und schön ist es natürlich, das, warum wir gern die Kinder machen, weil je früher man irgendwie mit einer Intervention einsteigt, ob das jetzt eine Lebensstilintervention ist, ob das irgendeine andere Form von Intervention ist. Aber der Effekt kann halt möglichst lang noch nachhallen, ja.
Wie habt ihr denn, wenn wir mal in die Studie reingehen jetzt, wie habt ihr die Teilnehmer gefunden? Also hattet ihr da schon Netzwerk oder seid ihr dann übers Herzzentrum gegangen? Oder wie habt ihr die Teilnehmer gefunden und was gab es da für Kriterien? Also Alter schätze ich jetzt mal. Habt ihr auch nach verschiedenen Herzfehlern irgendwie Unterkategorien gebildet?
Also bei solchen Studien rekrutieren wir eigentlich direkt aus der Ambulanz. Mhm. Da wissen wir auch, das sind also Patienten, die zum Routineeingriff kommen. Was anders wäre, wenn sie jetzt auf der Station sind, weil in der Station sind sie vielleicht dekompensiert und gehen dann in den Herzkatheter. Das verfälscht es immer. Aber die können wir relativ gut aus der Ambulanz rekrutieren. Da auch, muss ich auch sagen, mein Riesenlob an die Patienten, weil die machen halt auch in der Regel wirklich gern mit und sind da motiviert. Und in dem Fall ist es ja auch ein bisschen aufwendig, also mit der Uhr, die mitnehmen, die muss synchronisiert werden. Wir mussten noch eine App aufspielen, eine externe, dass die Synchronisation stattfinden kann. Ja, wohlgemerkt mit dem Hintergrund, dass wir eigentlich keine Intervention haben. Also sie haben keinen Nutzen davon erstmal. Ja, sie leisten da was, sie geben uns Daten, wo wir vielleicht in Zukunft dann irgendwelche Interventionen ableiten können. Aber es ist nicht, für sie ist es eigentlich ein Mehraufwand. Und das klappte relativ gut aus der Ambulanz. Es war ja auch ein intensives Protokoll. Wir wollten gerne noch eine Spiroergometrie. Wir hatten noch Fragebögen. Und dann sagt man immer so, ist das Ziel, 1-2 Personen pro Tag zu rekrutieren aus der Ambulanz. Die kriegen dann auch einen Umschlag mit, können die Uhr dann nach der Woche zurücksenden. Und so kommen wir eigentlich in der Regel an unsere Patienten ran.
Okay. Jetzt hast du schon ganz schön viel gesagt über die Uhr und über was ihr da gemacht habt. Was wurde untersucht und wie habt ihr das gemacht?
Also da die Patienten in der Ambulanz sind, gibt es erstmal die ganze Anthropometrie, Größe, Gewicht, Blutdruck und so weiter. Dann hatten wir eigentlich im Protokoll drin, dass sie eine Spiroergometrie bekommen, also einfach gesagt eine Leistungsuntersuchung. Da misst man die Atemgase, misst das EKG. Ist für uns auch immer ganz wichtig, dass wir eigentlich eine Abklärung machen können, die Sport machen. Viele kommen mit der Fragestellung, was dürfen sie machen? Oder sagen, ich darf nichts machen. Sagen, das stimmt nicht, schauen wir uns erstmal an.
Das ist das Klassische mit dem Fahrrad, was man so kennt, gell?
Ist das Klassische mit dem Fahrrad. Und ich habe das selber zu meiner Doktorandenzeit 6 Jahre gemacht. Mhm. Also wir sind da nicht zimperlich. Wir lassen die wirklich unter kontrollierten Bedingungen, ne? Wir sind im Krankenhaus, wir haben alle Sicherheitsmaßnahmen, wir lassen die richtig bis ans Limit gehen. Und ja, dadurch haben wir richtig gute Daten, damit können wir auch dann den Patienten die Sicherheit geben, zu sagen, hier hast dich ausbelastet, der Blutdruck bleibt im Rahmen, die Sauerstoffsättigung ist normal, wir haben keine Rhythmusstörung, also gibt keinen Grund, warum du nicht Sport machen solltest, ja, oder dürftest, oder dich vom Schulsport befreien lässt. Gibt's nicht. Das war das eine. Dann haben wir die Fragebögen. Immer zur Lebensqualität ist dabei. Zur Gesundheitskompetenz hatten wir ein bisschen was dabei dieses Mal, meine ich. Und zusätzlich messen wir den Blutdruck. Blutdruck aber ist so ein bisschen spezielles Blutdruckmessgerät. Das misst nicht nur den Druck, sondern es misst auch, wie steif Gefäße sind. Könnte man jetzt lang philosophieren, aber es macht einen Unterschied von der Steifigkeit und vom Druck. Okay. Steifigkeit geht in der Regel zuerst so ein bisschen nach oben, bevor der Blutdruck ansteigt, also so ein Früherkennungsmarker. Und dann natürlich noch eben ein Wearable, das wir den Personen mitgegeben haben. Das Wearable ist für uns der primäre Endpunkt, sage ich jetzt mal, also der wichtigste Parameter, der im Fokus stand.
Konkret, das war so eine Fitnessuhr, ne?
Fitnessuhr. Ja. Darf ich die Marke nennen? Das war eine Garmin. Da haben wir auch wirklich tolle Kooperationen. Und die machen da einen tollen Job und die machen genau eben das, dass sie Gesundheitsinstitutionen quasi mit Forschungsmöglichkeiten auch so ausstatten oder befähigen. Und von denen kriegen wir dann relativ günstig die Uhren, kriegen auch die Infrastruktur ein bisschen gesponsert. Und diese Uhren können relativ viel. Wir messen Schritte, messen aktive Minuten, nennt man das. Also nicht jede Minute, die man draußen geht, ist unbedingt aktiv, sondern erst, wenn es ein bisschen schneller vielleicht wird vom Laufen oder wenn man ins Joggen kommt, erst dann ist es eine Minute, die als aktive Minute gilt.
Okay.
Also da ist ein Algorithmus drin, der das aufschlüsselt, da kann man jetzt nicht reinschauen, aber das funktioniert, weiß man mittlerweile auch ganz gut. Also Schritte, aktive Minuten, den Schlaf und die Schlafphasen und dann den Stress misst man. Das waren unsere Parameter und die eben quasi sekündlich auf die Uhr übermittelt, in der Cloud übertragen.
Und was wolltet ihr feststellen? Also wie viel bewegen sich Erwachsene mit angeborenem Herzfehler oder wie viel hält der Körper aus oder führen sie ein aktiveres oder weniger aktives Leben als Menschen ohne eine chronische Erkrankung? Also worauf seid ihr da gegangen?
Also diese Schritte und Bewegung, das ist natürlich immer interessant. Das wissen wir aber mittlerweile eigentlich schon ganz gut, dass jedenfalls in unserem Zentrum, weil daher kommen die Patienten und wir empfehlen sehr viel Sport. Also seitdem ich damals 2007, glaube ich, angefangen habe als Doktorand, waren da immer auch nach mir sportwissenschaftlich, gesundheitswissenschaftliche Doktoranden, die Spiroergos gemacht haben, die Studien durchgeführt haben, die auf Aktivität beruhen und auch die Ärzteschaft ist da sehr liberal mittlerweile mit diesem Sportbegriff und die pushen das auch, ja. Und dadurch würde ich behaupten, haben wir vielleicht am Herzzentrum Patienten, die vielleicht ein bisschen aktiver und ein bisschen fitter sind, als man jetzt so weltweit vergleicht. Und von unseren Patienten wissen wir, dass die eigentlich in Summe sich ähnlich bewegen wie normale, herzgesunde Menschen. Das Einzige, was denen vielleicht so ein bisschen fehlt, sind die Intensitäten, haben wir mal festgestellt. Also, dass die
so an die Grenze gehen.
Mal an die Grenze gehen, wie ich jetzt ja gerade noch irgendwie Sport da hinten auf der Bahn war und 10x400 Meter irgendwie gemacht habe. Also diesen Intensitätsspitzen fehlt vielleicht ein bisschen bei den Patienten mit Herzfehler. Das ist aber auch kein Untergang, dass der fehlt. Also wenn sich jemand normal ausreichend bewegt, ist das gut. Und die Studie zeigt eigentlich jetzt auch wieder Ähnliches. Was uns wichtig war, was keiner noch untersucht hat, war Schlaf. Ja, also man hat Schlaf untersucht, aber halt im Schlaflabor und dann hat man da 20 Patienten. Wir haben das jetzt mal mit 200 gemacht. Natürlich über die Uhr, was jetzt nicht der Goldstandard ist, will ich ja gar nicht behaupten. Also ein Schlaflabor hat schon seine Berechtigung. Aber wir können mit der Uhr einfach mal Schlafphasen von 200 Patienten mit dem Herzfehler mit 60 Gesunden vergleichen. Einfach gucken, gibt es da einen Unterschied. Das hat so noch nicht gegeben. Und der Stress war halt was eben auch noch, oder was Stress war, was bekannt ist, aber meistens auch von Kurzzeitmessungen. Und hier haben wir eben auch Langzeitmessungen über 7 Tage. Und das Schöne ist, und da haben wir auch wirklich den ersten großen Unterschied gesehen, einen Tag-Nacht-Vergleich. Und da sehen wir, dass also die Patienten mit dem angeborenen Herzfehler wohl nachts vom Stress nicht so runterkommen.
Okay.
Ja. Es liegt vermutlich, also wir gehen davon aus, es ist immer berichtet, also auch durch OPs am Herzen, es entsteht Narbengewebe, es entsteht einfach Stress am Herz, ja. Also klar, ist jetzt auch nicht verwunderlich, wenn das Herz chirurgisch angegangen ist, vor allem wenn man weiß, wie so eine OP abläuft. Ja. Brustkorb auf, freilegen, schneiden, Patches rein, Allograft rein, also neue Klappe zunähen, dass da... Vielleicht kann man es schreiben wie beim Auto, dass immer der Fuß so ein bisschen auf dem Gas ist vom Stress, hat sich über unsere Messungen gezeigt, ja, dass vor allem wohl das nächtliche, man nennt es so gern Dipping, nicht so vorhanden ist, ja.
Und wie kann man diesen Stress messen? Ich würde jetzt denken, dass das wahrscheinlich was Hormonelles ist, aber das funktioniert ja über die Uhr nicht, oder? Also nee. Was ist es? Wie habt ihr es gemessen?
Also man kann natürlich, klar, klassisch wäre so Cortisol-Swaps, was man macht, ne? Aber das geht natürlich nicht. Stress misst man, also wenn du irgendwo liest, man hat Stress gemessen, ist es oft die Herzratenvariabilität. Du musst es so vorstellen, also ein Herz schlägt in einem Rhythmus und wenn ich aber eine Frequenz von 60 Schlägen pro Minute habe, ist jeder Herzschlag trotzdem unterschiedlich lang, Millisekunden. Bei einer Frequenz von 60 wären das quasi eine Sekunde, also 1000 Millisekunden. Aber tatsächlich habe ich vielleicht 900, beim nächsten sind es dann 1153, beim nächsten sind es nur 800. Und es gibt da so eine Faustformel, also je höher die Variabilität ist, also je unrhythmischer eigentlich, je unrhythmischer der Herzschlag ist, umso besser ist es. Also je weniger Stress, weil sich das Herz möglichst schnell an unterschiedliche Begebenheiten anpassen kann. Man spricht da von einer hohen parasympathischen Modulation. Ja, man muss, wenn man sich das vegetative Nervensystem vorstellt, gibt es diesen Fight and Flight. Ne? Mhm. Also wenn ich erschrecke mich und renne weg, Adrenalin kommt, Puls geht hoch, duck, 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 duck. Und dann höre ich auf zu rennen, Gefahrensituation ist vorbei, dann geht sehr schnell eben dieses entspannende System rein. Parasympathikus nennt man das. Und da sind dann Hormone tatsächlich am Werk, die Herzfrequenz steuern, und die messen wir eben dann.
Okay.
Also quasi über einen sekundären Parameter, wenn man so will. Aber ganz viele machen das, also diese ganzen Biofeedback-Verfahren, die dann irgendwie den Stress visualisieren. Es läuft in der Regel immer über die Herzfrequenzvariabilität.
Okay, naja, auch spannend. Wie habt ihr denn die Ergebnisse ausgewertet dann? Du hattest jetzt schon gesagt, es wurde dann in eine Cloud übertragen und dann habt ihr was gemacht?
Ja, dann muss man das machen, was die meisten Leute nicht so gern machen, Statistik. Und bevor man Statistik macht, muss man Daten auf Plausibilität prüfen, man muss Daten prozessieren. Ja, es ist ein Aufwand, vor allem weil wir relativ viele Metadaten haben. Was natürlich auch gut ist, wenn du viele Daten hast, macht ein einzelner Ausreißer nicht so viel. Ja, dann glättet sich das schon über die jeweilige Anzahl der Parameter und Werte. Ja, wir haben dann als erstes haben wir mehr oder weniger angeschaut, wie ist es mit dem Stress. Da mussten wir natürlich dann über die ganzen Tage quasi die Herzratenvariabilität auslesen. Dann ist ein bisschen das Problem, die Herzratenvariabilität, die muss man berechnen. Ne? Also du kriegst aus der Uhr kriegst du quasi die Herzschläge. Und dann ist es einfach eine Datenreihe, da steht dann eben 900 Millisekunden, 1100 Millisekunden, 872 Millisekunden.
Und die muss man dann ins Verhältnis bringen.
Genau, die muss man dann ins Verhältnis bringen, genau. Das Ganze heißt, also der Parameter, der wichtig ist, heißt RMSSD, Root Mean Square of Successive Differences, was eigentlich schon das mathematische Konstrukt beschreibt, Quadratwurzel auf aufeinanderfolgenden Produkten. Und ja, das ist einfach eine Formel, die man dann durchhauen muss. Das legt man sich einmal so als Formel zurecht und dann nimmt man die Datenspalte und zieht es da drüber und dann kriegt man am Ende einen Wert, der 52 heißt beispielsweise. Okay. Und dann rechnet man den für die Nacht aus. Da sollte er in dem Fall höher sein. 76 oder sowas. Also dieses Tag-Nacht-Gefälle, weil unter Tag sind wir eher eben unter Stress. Das heißt, da sind wir eher so ein bisschen sympathisch gesteuert. Und nachts sind wir in der Entspannung. Da sollten wir mehr parasympathisch gesteuert sein. Das heißt, der Wert sollte höher sein, weil höhere Herzratenvariabilität besser ist und das auch in einen höheren RMSSD mündet. Ja? Okay. Das ist so die Wissenschaft dann dahinter, ja, die man möglichst leicht verpacken sollte.
Ja. Welche Erkenntnisse haben sich denn aus der Studie ergeben? Also was habt ihr da rausgefunden?
Also wie gesagt, wir haben rausgefunden, dass eben die normalen Personen,
ja, Entschuldigung, ja, genau, das
wir
wollte ich noch fragen.
Kontrollgruppe, ja, ganz genau. Wichtig, ganz wichtig. Also ohne Kontrollgruppe geht heutzutage eigentlich kaum noch was, ja.
Also und die waren herzgesund oder ganz gesund, also völlig frei von chronischen Krankheiten? Oder wie habt ihr die ausgewählt?
Ja, also man spricht da, gibt so einen Begriff, der heißt apparently healthy, weil wer ist schon ganz gesund? Aber wir wissen von denen, die haben jetzt keine Symptome, die haben keinen angeborenen Herzfehler, die hatten keinen Krebs oder haben jetzt keine irgendwie chronische Erkrankung. Sind auch durchaus welche dabei, die vielleicht ein bisschen zu viel Gewicht haben, weil das entspricht halt nun mal der Normalbevölkerung. Ja, also wenn man da nur die fitten, schlanken Personen nehmen würde, Nichtraucher, kriegt man ja auch ein verzerrtes Bild.
Aber es kann ja unter denen mit Herzfehler auch so sein.
Genau.
Ja,
genau.
Also es ist ja Querschnitt quasi.
Es ist Querschnitt, genau. Aber Ich meine, wir haben immer so ein bisschen ein Problem mit unserer Kontrollgruppe oder sehr oft, weil, ich meine, wir sind Gesundheitswissenschaftler. Was glaubst du, wie unsere Peer-Group aussieht? Ja, also wenn wir aus unserer Peer-Group rekrutieren, kriegen wir in der Regel überproportional gesunde, überproportional fitte Leute. Mhm. Wir kriegen Leute, die weniger übergewichtig sind. Wir kriegen mehr Nichtraucher. Deswegen geht es da wirklich zu schauen, ein möglichst diverses Bild in dieser Kontrollgruppe zu schaffen. Da nehmen wir dann auch Schwestern und Leute aus der Beschaffung aus dem Herzzentrum. Also die Charlotte hat da ganz gut vor Ort eben auch rekrutiert. Dann nehmen wir Freunde, Eltern. Und so haben wir dann hoffentlich ein Bild, das eben der Normalbevölkerung etwas entspricht und nicht nur unserer Peer Group. Man kann das natürlich dann nachher auch in der Analyse so ein bisschen, man nennt es immer adjustieren. Trotzdem ist es einfach wichtig, dass die Kontrollgruppe auch wirklich möglichst gut die Referenz beschreibt. Ist nicht immer leicht, aber es ist definitiv in meinen Augen besser, als sich Referenzwerte aus der Literatur zu besorgen. Weil da weiß man auch nicht, wie sind die gemessen, wann sind die gemessen, in welcher Kohorte sind die gemessen. Also ich erinnere mich, als ich noch angefangen habe in der Wissenschaft, da haben wir dann einfach Werte von der Lebensqualität mit Werten aus einer Referenzstudie aus Amerika verglichen irgendwie von 2005. Da kann sich wirklich die Frage stellen, also vergleicht man da nicht Äpfel mit Birnen? Und dann nehme ich lieber irgendwie aus dem Umkreis Leute, vielleicht auch nicht so viele, aber es ist wahrscheinlich wenigstens die richtige Kohorte, aus der wir da die Referenzen dann ziehen.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Müssen das gleich viele sein wie die Versuchsgruppe oder hattet ihr da weniger? Also geht es da eher so um einen Vergleichswert, Mittelwert, wie auch immer statistisch relevant der jetzt ist?
Ja, also wir haben gesagt, wir haben die Fallzahlplanung damals so angelegt, dass wir gesagt haben, wir wollen, ich glaube, es waren 50 mit jedem Herzfehler. Mhm. Also die Kategorien hat uns als Grundlage gesagt, wir wollen 50 pro Gruppe und haben gesagt, wir wollen aber auch 50 für die Kontrollgruppe. Mhm. Also haben da quasi eine Adjustierung drauf gemacht. Ist unterschiedlich, wie man das macht. In kleinen Gruppen, wenn ich jetzt vielleicht nur 30 habe, würde ich schon gucken, dass ich auch 30 Kontrollen, also ein 1-1 Matching oder ein 2-1, dass ich 30 zu 60 habe, aber gibt es eigentlich nicht so richtige, klare Vorgaben. Ja. Wenn man es gut begründen kann und darlegt, wie das Sinn macht, dann ist das in Ordnung. Es sollten auf jeden Fall nicht zu wenig sein, weil sonst wird statistisch halt schwierig.
Mhm. Okay, dann was waren die Ergebnisse? Also von den Menschen mit Herzfehlern, machen wir es erstmal allgemein und gehen dann nochmal auf die einzelnen Herzfehler ein, aber erstmal eben von der untersuchten Gruppe mit Herzfehlern im Vergleich zu der gesunden Kontrollgruppe.
Also wie gesagt, fangen wir mit dem Stress an. Beim Stress haben wir wirklich gesehen, dass die Gesunden, die haben dieses ganz klare Dipping zwischen Tag und Nacht. Also die sind am Tag jedenfalls unter mehr Stress als in der Nacht. Ja, die schaffen es in der Nacht, diesen Erholungsprozess zu starten. Mhm. Ja, also von unserem RMSSD, den wir vorher gerade besprochen haben. Während es bei den Patienten mit dem angeborenen Herzfehler eben nicht so war, jedenfalls in der Gesamtkohorte, da sind die Patienten mit dem angeborenen Herzfehler, die haben eben nachts nicht diesen ausreichenden Schritt zur Erholung gebracht. Ja, da war dieses Tag-Nacht-Gefälle eben nicht so ausgeprägt. In der Wissenschaft sagt man statistisch nicht signifikant. Mhm. Also wir haben keine Effekte gemessen bei denen.
Keine Erholungseffekte in der Nacht?
Keinen ausreichenden Erholungseffekt.
Okay. Also
statistisch nicht signifikant heißt ja Effekte, die nicht auch durch den Zufall.
Okay.
Signifikanz schließt quasi den Zufall aus. Mhm. Während wir bei den Herzgesunden sagen können, da gibt es einen Effekt, der auch nicht irgendwie nur zufällig sein kann, sondern der ist gesichert.
Okay. Das heißt, Menschen, Erwachsene mit einem angeborenen Herzfehler haben zumindest nachts mehr Stress als gesunde Menschen, tagsüber auch? Also waren da auch
die tagsüber waren die ziemlich gleich, ja. Es ist eben der Effekt, die Erholung war einfach wohl stärker ausgeprägt in der Nacht.
Okay.
Und das bietet jetzt quasi dann auch einen Interventionsansatz. Atemtraining, vorm Schlafengehen, progressive Muskelentspannung, also irgendwie vielleicht kann eine 5-Minuten-Geschichte sein als erste Interventionsidee, ja. Sagen 5 Minuten vorm Schlafen versuchen wir uns irgendwie ein bisschen runterzubringen, ja. Wobei das auch alles schwierig ist, weil wir reden ja vom autonomen Nervensystem und autonom heißt, oder vegetatives und autonomes Nervensystem heißt, es agiert ja in großen Teilen autonom. Aber trotzdem kann man
so ein bisschen anspielen.
Kann man das schon triggern, ja.
Okay.
Oder auch, ein Trigger ist ja auch Sport zum Beispiel, Bewegung. Also Bewegung und speziell nach der Bewegung, dieser Effekt der Erholung, den triggert man, ja. Sportler haben ganz super gute Fähigkeit, sich zu entspannen, eben auf dieser Ebene. Das ist schon erwiesen, ja. Möglichkeit wäre, man könnte auch irgendwie abends nochmal irgendwie 20 Liegestützen machen, ja. Also oft reicht ein minimaler Impetus, dass am Ende was rauskommt, ja.
Okay. Gab es noch was? Also jetzt von der Aktivität und was habt ihr noch gemessen?
Schlaf. Schlaf sind wir gerade am Auswerten.
Achso.
Gibt es aber die Auswertung. Eigentlich, ich würde sagen, erfreulich, sehen wir keinen Unterschied in den Schlafphasen. Also natürlich immer für die Wissenschaft oder wenn man sowas publizieren will, ist es immer traurig. Man will ja immer Unterschiede. Mhm. Man will ja immer möglichst Ergebnisse anstatt keine in dem Fall Ergebnisse, wobei ich auch sage, es ist ein tolles Ergebnis.
Aber
ich weiß,
ist ja.
Ich hab das gleiche Medium, meine Uhr. Ich habe bei knapp 300 Leuten haben wir Schlaf gemessen und wir sehen eigentlich, also zwischen gesund und krank haben wir jetzt keinen Unterschied, wenn wir so uns die Schlafphasen, also es gibt ja auch die Schlafscore wird ausgegeben, REM-Schlafphase. Ist so, dass die Effekte eben da nicht signifikant sind. Also wir sagen, klar, wir sehen vielleicht kleine Unterschiede, aber es kann auch der Zufall sein, der das momentan so darstellt. Da könnte man dann natürlich auch aufbauen, könnte sagen, ja, jetzt schauen wir mal die Diagnosen an, schauen wir mal an mit den, wer ist operiert, wer nicht, oder kann auch in einer anderen Studie mal schon irgendwie ein bisschen spezifischer die Fragestellung zuschneiden. Wir hatten es ja recht allgemein jetzt. Will jetzt aber auch nicht aus allem ein Problem machen. Also bin damit völlig fein und kann mir das auch durchaus vorstellen, dass diese Personen normal schlafen.
Ist ja auch was Schönes. Ja, also wie du sagst, ja, man muss da ja auch nicht ein Problem draus machen.
Genau, und es muss ja auch nicht ein Herzfehler unbedingt einen Effekt auf den Schlaf haben. Also ich meine,
ihr Lieben, eine kurze Werbung in eigener Sache. Dieser Podcast wird zu 100% von den Kinderherzen finanziert und ist damit nur eines von vielen Projekten, mit dem sich die Stiftung für Forschung und Therapie für herzkranke Kinder und ihre Familien einsetzt. Regionale Niederlassungen an 3 großen deutschen Kinderherzzentren setzen sich auf verschiedenste Art und Weise dafür ein, das Leben herzkranker Kinder zu verbessern, zu verlängern und Herzfehler in Zukunft noch besser behandeln zu können. Um unseren Kindern weiterhin diese großartigen Chancen zu ermöglichen, ist der Kinderherzen e.V. neben dem Einsatz vieler Ärztinnen und Forschenden vor allem auf eines angewiesen: eure Spenden. Wenn ihr also diesen Podcast gerne hört, er euch hilft und ihr auch anderen Herzkindern und ihren Familien helfen möchtet, denkt doch, wenn ihr das nächste Mal etwas Geld übrig habt oder ein Geburtstag ansteht und ihr nicht wisst, was ihr schenken sollt, an eine Spende für die Kinderherzen. Damit helft ihr nicht nur Kindern wie unseren, ihr könnt die Spende durch einen Spendenbeleg auch steuerlich absetzen. Weitere Infos und einen Spendenlink findet ihr in unseren Shownotes oder unter www.kinderherzen.de. Das heißt, weil du es jetzt gerade angesprochen hast, Leistungsfähigkeit oder generell Aktivitätslevel, gab es da Unterschiede? Habt ihr das schon ausgewertet?
Die haben wir tatsächlich noch nicht angeschaut, weil, wie gesagt, war jetzt nicht der primäre Punkt. Haben wir viel gemacht. Man weiß, Bewegung ist grundsätzlich gut, Leistungsfähigkeit nimmt ab mit der Schwere des Herzfehlers. Mhm. Was ja auch kein Wunder ist. Ja. Wenn ich ein Einkammerherz habe, wird es halt ganz schwierig, auf ein Normalniveau zu kommen. Geht, schaffen auch manche, auch die... Ich hatte immer mal so Edge-Cases, wo man dann gesehen hat, die haben Personen mit einer TGA, so das sind die...
Das hat mein Sohn, ja.
Ja, hat dein Sohn. Hat einen Switch, nehme ich an, weil er recht jung ist, ja. Das war zum Beispiel kein Switch, von dem ich jetzt gerade erzähle. Der hat eine TGA nach Senning, also wo man wirklich noch innerhalb der Vorhöfe und Kammern einen Umgehungskreislauf gebaut hat. Und der hat eigentlich immer Sport gemacht. und der hat 140% der Leistungsfähigkeit eines Normalen gehabt. Ja? Also da sieht man schon, obwohl der so ein Herz hat, das eigentlich jetzt, ich sage jetzt mal mäßig, dafür ausgelegt ist, so gut zu funktionieren, hat der natürlich über seine periphere Muskulatur, über die Ausschöpfung, da sind ja noch viel mehr Faktoren mit dabei. Es ist nicht nur das Herz, das die Leistungsfähigkeit bestimmt, sondern viele Sachen, die trainierbar sind, hat der eine super Leistungsfähigkeit hingekriegt. Aber in der Gesamtblick sehen wir natürlich immer noch die TGAs nach Senning. Die sind einfach zum Beispiel deutlich schlechter als die TGA nach Switches. Weil die Switch halt auch einen linken Systemventrikel haben, ja, durch den Tausch.
Ist ja auch quasi korrigiert. Also klar ist da Narbengewebe, ne? Aber es ist ja im Prinzip der gleiche Funktionsmechanismus.
Ja. Genau, die sind korrigiert, während die Sennings und die Masters halt palliiert sind. Mhm. Ja, das ist nicht die klassische Vierkammer-OP. Und dadurch sind die, und das sehen wir, also die Switches und die, zum Beispiel die Aortenstenosen im Jugendalter sind die nahezu auf gleich auf mit ihren Jugendlichen. Wenn die Eltern sie lassen. Wenn die Eltern sie lassen, weil in den meisten Fällen gibt es auch, da sage ich jetzt mal keine, also wenig Gründe. Klar, kann man jetzt nicht immer ganz pauschal sagen, aber dafür machen wir die Untersuchung. Was dann im Long Run kommt, wissen wir nicht. Ja. Mein Chef, der hat da so einen relativ guten Ansatz gehabt, hat gesagt, Sport gerne, aber bitte nicht im Leistungssport. Mhm. Weil,
das habe ich also, wobei ich habe es auch schon so und so gehört, gell, dass man halt sagt, ja, also Leistungssport, warum nicht? Wenn man das Gefühl hat, man kommt selber mit. Und dass man halt ja auch so ein bisschen an die Grenze oder auch ein Stück weit darüber hinausgehen muss, damit man überhaupt einen Aufbau hat und so. Ich habe schon so und so gehört.
Ja, ich erzähle eine Geschichte. Wir hatten mal einen Fußballer, der hat ich weiß nicht, ob es Regionalliga war, aber auf jeden Fall, wo ein kommerzielles Interesse schon ein bisschen natürlich bestand. Ja, kriegt man ja sehr schnell auch in der Bayernliga Handgeld oder Punktprämie. Ja. Der kam zu uns, hatte eine Aortenstenose. Und hat während der Belastung angefangen, Rhythmusstörungen zu entwickeln. Mhm. Nicht nur einzelne Extrasystolen, sondern auch Couplets.
Hat er aber selber nicht gemerkt?
Hat er nicht gemerkt, nee. Mhm. Haben wir dann so gesagt, naja, also sieht man jetzt ein bisschen mit Sorge so einen Sport. Weil leider Gottes diejenigen, die mit einem plötzlichen Herztod auf so einem Spielfeld umfallen, halt oftmals auch die mit einer Aortenstenose sind, die dann unter Belastung schlimmer wird. Das heißt, ja, die Blutversorgung wird schlechter. Zusätzlich hat man auch gesehen, er kriegt Rhythmusstörungen. Wir haben ihm dann noch so ein Langzeit-EKG mitgegeben, gesagt haben, ja, trainier mal, mach mal. Das kam zurück, waren keine Daten drauf, gehört haben wir nichts mehr von ihm.
Okay.
Ja, ist halt dann schwierig. Also wenn Leistungssport ist, halt, muss man sich die Frage stellen, kriegt die Leute auch wieder raus? Ja. Vielleicht. Das ist die einzige Sache, wo ich, der selber Leistungssportler oder Amateurleistungssportler, mache das mein ganzes Leben und finde es toll, wenn das Leute machen, aber da habe ich dann auch so ein bisschen Bauchweh, da so Leute dann wirklich auch zu motivieren, obwohl ich es gern mache, weil man halt weiß, irgendwann, in der Regel kriegen die wieder Themen, ja. Ein Herz, das früh operiert wurde, hat in der Regel irgendwelche, in der Regel sind es dann die Klappen, die irgendwann mal getauscht werden
oder
müssen.
Oder so Narbengewebe habe ich schon auch irgendwie öfter mal gehört, dass das dann für Rhythmusstörungen mal sorgen kann.
Rhythmusstörung ist ein Thema immer, ja. Hat man mittlerweile auch immer besser im Griff. Und wenn wir dann halt die Patienten eigentlich in der Nachsorge verlieren, das ist immer das ganz Schlechteste. Mhm. Also der Kollege Professor Kämmerer, der macht ja ganz viel auch zur Versorgungsforschung bei uns am Herzzentrum und ist eigentlich super wichtig, weil das Problem sind eigentlich gar nicht diejenigen, die in der Versorgungskette sind, sondern es sind halt die wirklich hohe Anzahl, ich habe die Zahl jetzt nicht parat, aber es sind sicherlich mehr als 50%, die einfach gar keiner Nachsorge mehr unterliegen, die sich einfach mal dann gehört haben, das passt soweit oder das ignorieren im Long Run. Und dann vielleicht kommen, wenn es halt zu spät ist. Ja, also wenn die Funktion vom Herz so schlecht ist, dass man sagt, also was wir jetzt anbieten können, ist eigentlich nicht mehr das, was wir gern vor 2 Jahren angeboten hätten, um diesen Verfall quasi zu vermeiden. Ja.
Okay.
Manchmal auch schwierig für die Person, wenn man eigentlich vielleicht eine neue Klappe sagt, sie brauchen jetzt eine neue Klappe und der eigentlich noch fit ist, aber man weiß halt, also in dem Moment, wo es bergab geht, dann die neue Klappe zu machen, ist halt
deutlich
schlechter.
Schwieriger,
Ist schwieriger. Erstens von der OP und wie lange es auch wieder dauert, bis man fit ist. Und die kommen nicht mehr auf das Level zum Teil, weil halt chronischer Schaden dann verursacht wurde. Ja. Deswegen, ja, wie bei allem, zur Kontrolle gehen, ne? Zur Nachsorge gehen.
Ganz wichtig.
Ja. Und die sind ja auch, die Ärzte bei uns sagen, komm, sie brauchen in 5 Jahren, kommen sie in 5 Jahren wieder. Mhm. Wenn das jetzt irgendwie ein Ventrikelseptumsdefekt ist, der ein Patch gekriegt hat mit 15 Jahren, keine Themen hat, sagen sie, kommen sie in 5 Jahren wieder zu uns, machen sie vielleicht einmal oder alle 2 Jahre mal beim niedergelassenen Kardiologen, ist nichts zu erwarten. Aber wenn unsere Ärzte sagen, und ich kenne die alle sehr gut, kommen sie im halben Jahr wieder, wir monitoren das engmaschig.
Dann gibt es auch einen Grund.
Dann gibt es einen Grund, ja.
Habt ihr denn in der Studie Unterschiede zwischen den einzelnen Herzfehlern festgestellt oder vielleicht auch wurden verschiedene Altersgruppen einzeln betrachtet oder nur die gesamte Gruppe?
Also wir haben die gesamte Gruppe natürlich betrachtet. Wir machen so mal Adjustierung auch für Alter oder so Gruppen. Da kam jetzt nichts speziell bei raus. Ist interessant, du sprichst so ein bisschen die Herzfehlergruppen an. Man geht ja so ein bisschen auch in der Nachsorge weg davon zu sagen, das ist ein TGA, das ist ein UV, univentrikuläres Herz, das ist eine Aortenstenose, sondern dass man sich einfach schaut, okay, da kommt jetzt einer, was sind seine Themen? Wir schauen das Herz an, Echo, was ist die Versorgung? Wir schauen die Aorta an, wir machen Leistungstest und dann, wir gucken, ob er Rhythmusstörungen hat und dann gibt es eine Empfehlung. Völlig unvoreingenommen, ob das jetzt wie gesagt eine TGA war oder eine Fallot-Tetralogie. Also da hat man sich so ein bisschen gewandelt, was ich denke auch absolut Sinn macht, ja? Also dass man die Leute nicht per se eine Schiene
nicht mehr den Ursprung nimmt, sondern den
genau,
Ist-Zustand.
Genau, ja, den Ist-Zustand, das ist der Ist-Zustand, ja. Gerade bei irgendwie Multimorbiden, es kann sein, dass der mal ein VSD hatte, dass man aber mittlerweile eine Klappe korrigieren musste, dass er vielleicht einen Schrittmacher hat. Der hat mit dem VSD, wie er ursprünglich war, nichts mehr zu tun. Und auch ihn jetzt in eine Kategorie zu stecken, wird dann für uns auch schon echt schwierig. Also zu sagen, was hat denn der jetzt? Ja, der hat eine Klappe, okay, also dann schieben wir ihn irgendwie, also hat eine neue Pulmonalklappe beispielsweise, wir schieben ihn in die Pulmonalklappenschiene rein. Es wird nach wie vor oft immer noch verlangt, aber ich sehe es in vielen Fällen gar nicht mehr wirklich als wirksam, dass man gruppenspezifisch urteilt, sondern eben ja ganz klar die Funktion nach gewissen Kriterien begutachtet und davon dann Entscheidungen fällt. Vielleicht ein bisschen besser, es gibt ja diese ACC, American College of Cardiology Severity Score, da gibt es simpel, moderat oder komplex.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Aber auch da finde ich es ja, also zum Beispiel jetzt die TGA ist ja komplex, aber ist ja mit einem univentrikulären Herz überhaupt nicht vergleichbar. So, also.
Überhaupt nicht, aber sie richtet sich halt eher so ein bisschen die Diagnose oder diese Einteilung, wie hätten der nachgesorgt zu werden, ja, während eine Aortenstenose, die nativ ist, also noch nicht operiert ist, erstmal simpel bleibt, wo man sagt, schau mal, halt alle 2 Jahre vielleicht operiert man die, kriegt eine neue Klappe, rutscht in die Schiene moderate, ja, wird der nochmal operiert und kriegt eine Kunstklappe beispielsweise, ist er definitiv komplex, weil man die enger nachsorgen muss.
100 Sekunden Herzwissen. Die Einstufung der Komplexität angeborener Herzfehler. Die American College of Cardiology teilt angeborene Herzfehler in 3 Komplexitätsstufen ein: einfach, moderat und komplex. Diese Einstufung hilft ÄrztInnen, die Schwere der Erkrankung und die damit einhergehenden Risiken für eine spätere Intervention einzuschätzen und zu entscheiden, wie engmaschig ein Kind betreut werden sollte, auch im späteren Leben als Erwachsener mit angeborenem Herzfehler. Einfache Herzfehler sind meist solche, die sich operativ gut korrigieren oder sogar von selbst verschließen können. Entweder ein Vorhof- oder Ventrikelseptumdefekt oder ein offener Ductus arteriosus. Nach erfolgreicher Behandlung ist die Herzfunktion oft nahezu normal. Moderat komplexe Herzfehler, dazu gehören zum Beispiel eine Fallot'sche Tetralogie oder eine Transposition der großen Arterien nach Korrektur, brauchen regelmäßige Nachsorge. Das Herz arbeitet zwar stabil, aber es können Spätfolgen wie Rhythmusstörungen oder Klappenprobleme auftreten. Komplexe Herzfehler sind schwere strukturelle Veränderungen, etwa ein Einkammerherz, eine Tricuspidalatresie oder eine univentrikuläre Zirkulation nach Fontanoperation. Hier bleibt die Herzfunktion dauerhaft eingeschränkt und Betroffene benötigen ihr Leben lang spezialisierte kardiologische Betreuung. Diese Klassifikation sagt also nicht, wie es einem Kind heute geht oder wie der Schweregrad des ursprünglichen Herzfehlers nach Geburt eingestuft wurde, sondern wie hoch das Risiko zum aktuellen Zeitpunkt ist, dass das Herz im Verlauf besondere Aufmerksamkeit braucht. Oder kurz gesagt, sie hilft ÄrztInnen, langfristig zu planen und Eltern, die richtige Nachsorge für ihr Kind zu verstehen. Aber das war mir auch nicht klar, dass es da um die Nachversorgung geht und nicht um den Ursprungsherzfehler, wie er mal war. Okay.
Es hat sicherlich beides Gründe, aber man kann es eher so sagen, also was komplex ist, sollte auf jeden Fall regelmäßig gesehen werden, ja, weil das, weil da Zustände am Herzen vorherrschen, die sich halt schneller ändern können in der Regel, als irgendwo in einem simplen Zustand, ja.
Okay. Welche Schlussfolgerungen konntet ihr denn aus den Studienergebnissen ziehen? Also jetzt in Sachen medizinische Versorgung, Einflussfaktoren, aber auch eben, wie du jetzt schon gesagt hast, wie kann man vielleicht das eine oder andere nochmal positiv beeinflussen? Zum Beispiel eben die Erholung im Schlaf, hattest du jetzt schon zwei Sachen genannt. Weiß ich nicht, Lebensstil, Mindset, wie auch immer. Also gab es da irgendwas, wo ihr gesagt habt, das würden wir daraus schließen, schlussfolgern, würden wir empfehlen, mitgeben, wie auch immer?
Ja, also viele Sachen sind leider, wie man so sagt, angeboren, Gott gegeben. Auch das, was an OPs passiert, ist in dem Sinne auch nicht verhandelbar. Mhm. Wenn wir operieren müssen, dann können wir als Sportwissenschaftler und unserer Funktionsdiagnostik auch nicht sagen, aber der ist doch noch fit, sondern wissen wir, es ist die Entscheidung, die wird aus anderen Gründen getroffen. Also man weiß leider, je mehr Operationen, je schlechter wird's. Lungenfunktion nimmt ab, ja, zum Beispiel, was ja auch Atmung triggert das Ganze auch. Deswegen, je öfter man operiert, ist so blöd, wie man das sagt. Es entsteht dann einfach Narbengewebe, ja, weil man macht ja einen Brustkorb vorne auf, es entsteht Narbengewebe und das hindert die Compliance. Also ich kann einfach böse gesagt nicht mehr so gut einatmen, ja, dass man gerade da dieses so inspiratorisches Muskeltraining hat eine ehemalige Doktorandin von Professor Hage hat das gemacht bei den Fontans, ja, um zu wirklich zu gucken, kann ich mit Atmung was erreichen? Das war auch positiv, ja.
Okay.
Speziell bei den Älteren. Da müsste man vielleicht mehr, das ist ja so ein Gedanke, so Awareness, ne? Also diese eigene Awareness, wie atme ich richtig? Also man kann da viel mit Aufklärung und, glaube ich, auch mit Gesundheitskompetenz. Also man muss die Leute nach wie vor besser schulen, besser abholen. Tatsächlich wissen die Leute in der Regel sehr viel über ihren Herzfehler. Und also auch die Eltern, ich nehme an, du kennst dich auch relativ gut aus. Also die Leute sind gut informiert. Die wissen eigentlich auch, was man machen sollte. Gut, das wissen die Gesunden in der Regel auch. Man muss es halt nur umsetzen, ja.
Ja.
Und eigentlich sind wir da auf einem guten Weg bei den Personen, ja. Und es geht mir auch, die große Kunst ist wie bei allen, nicht die 90% mit abzudecken, bei denen es gut ist, sondern die 10% zu finden, die einen Bedarf haben, den man irgendwie fördern muss. Das ist auch die Challenge bei uns.
In die Nachsorge reinzuholen, wie du gesagt hast.
Die Nachsorge oder die auch spezielle Programme anbieten, dass sie profitieren, weil, ja, wir hatten das ja schon, dass man sagt, na, das ist nicht per se, dass ich sage, ich brauche jetzt die univentrikulären Herzen, wobei die sind grundsätzlich eher eine Gruppe, die man gern nimmt, weil sie natürlich aufgrund ihrer wirklich speziellen Erkrankung ein Thema haben. Aber nimm die Fallos oder nimm die TGAs, die Switches. Da brauchen wir nicht sagen, die haben ein Thema. Also die meisten laufen wirklich sehr gut, speziell im Kindesalter. Haben die keine Themen, ja? Außer vielleicht halt 5% von denen. Und die müssen wir halt finden.
Ja.
Das sind vielleicht die schon irgendwie ein Fallo, der bei die erste OP nicht so gut gelaufen ist, der dann nochmal eine zweite Klappe gekriegt hat, dann vielleicht so eine Melody-Klappe, Stand-in-Stand-Klappe, also der schon mehrfach angegangen ist, vielleicht ein kleines Übergewicht hat, wo wir sagen, ah ja, du vereinst hier 2-3 Risikofaktoren, die wir rausgefunden haben, dass je mehr Risikofaktor, das sind Risikofaktoren und du hast halt davon 3, wir schauen dich jetzt mal gezielt an oder wir hast du nicht Lust, in eine gezielte Lebensstilintervention mit uns reinzurutschen, da was zu machen und dann hoffen, dass sich da was verbessert.
Okay.
Also das wäre das erklärte Ziel und das kann nur digital laufen.
Inwiefern? Dass man die Leute nur digital erreicht oder dass man es digital auswertet? Oder
beides, also. Dass man sie digital erreicht. Weil es mag zwar noch so ein bisschen, wir haben ja eine ganz tolle Kindersportgruppe, ne, das Kids to Move, wo man für chronisch Kranke was anbietet. Das geht noch in München, ja, weil aufgrund der Größe der Stadt und der Prävalenz natürlich sich auch viele Patienten mit einer chronischen Erkrankung irgendwie tummeln. Aber auch da muss man dann sagen, also dass wir dann mit 15 Leuten Sport machen, Prävalenz haben wir von 1 zu 100, ne? München Millionenstadt, also da gibt es irgendwie dann doch irgendwie 10.000, 20.000 Patienten mit einem angeborenen Herzfehler und 14 sind da oben bei uns. Die anderen muss man sicherlich anders erreichen, wobei ich es auch da ganz klar dazu sage, viele von denen müssen wir gar nicht erreichen. Die sollen ganz normal mit ihren anderen Kindern ihr Zeug machen. Der Bedarf soll von denen gedeckt werden, die es auch wirklich nötig haben, ja.
Wenn du jetzt so abschließend Eltern, Kinder eine Sache mitgeben könntest, eine Erkenntnis aus dieser Studie, wie geht's denn? Wie ist es jetzt um die holistische Gesundheit von EMAs bestellt? Also geht's denen insgesamt gut? Kann man sagen, die führen ein gutes Leben? Jetzt auch so als Perspektive eben. Genau, wie wird's mir mal in 10, 20, 30 Jahren gehen? Oder würdest du sagen, ja, da kann man selber ganz viel machen oder da gibt es eben schon Limits, aber mit diesen Limits kann man sich so gut gehen lassen, wie es irgendwie möglich ist. So.
Wie alle Menschen auf dieser Welt. Man ist für sich selber verantwortlich. Leider gibt es Limits, ja. Limits, das muss man leider Gottes sagen, das sind natürlich der Herzfehler und was da draus wird, also wie OPs. Über Medikamente haben wir zum Beispiel noch gar nicht gesprochen, weil sie in der Studie auch eigentlich Ausschlusskriterium waren. Also Medikamente, die speziell aufs Herz wirken oder auf den Herzschlag, die wollten wir oder dürfen wir eigentlich nicht drin haben, weil dann können wir den Stress auch nicht mehr auswerten, wenn das Herz dadurch getriggert ist. Aber es gibt natürlich noch eine Menge an anderen Medikamenten. Lass es Diuretika sein, den Reizhusten, ACE-Hemmer. Also das sind Sachen, mit denen, aus die kommt man nicht aus. Ja, also die Limitationen werden die haben. Ich habe immer, und ich war ja auch sehr lange am Herzzentrum selber aktiv, also stand mit den Leuten in der Spiro, habe pro Jahr 800, 900 Leistungstests durchgeführt. Ich habe diese Patienten, jedenfalls die, wo bei mir saßen, immer als motiviert, als lebensfroh, als sehr dankbar wahrgenommen. Ja, also dankbar will ich auch sein, dass die alle immer so fleißig da waren und auch wirklich sich da überwunden haben bei diesem Leistungstest und mir viele auch berichtet haben, ach, ihnen geht's gut, sie sind aktiv, sie wollen, wir wissen, dass sie auf sich achten, ganz grundsätzlich und ich denke, da muss man so weitermachen und für uns in der Wissenschaft stellt sich die große Herausforderung, wie ich gesagt habe, eben aus diesen 100%, diese 10-5% zu finden, die hier ein Thema haben oder da ein Thema haben und die wirklich dann adäquat zu unterstützen.
Ja, vielen Dank für die spannenden Einblicke. War ganz interessant, da mal reinzuschauen. Kriegt man sonst ja auch nicht so mit, diese Innenperspektive. Vielen Dank, dass du dir die Zeit heute genommen hast und ja, vielleicht dann bis nächstes Mal.
Vielen Dank. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen.
Ja, danke. Tschüss.
Tschüss.
Danke, dass du auch in dieser Podcast-Folge wieder reingehört hast. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und du konntest was draus mitnehmen. Viele weitere Infos und Links zum Thema findest du wie immer auch in unseren Shownotes. Und wenn du uns gerne hörst, was wir natürlich sehr hoffen, dann abonniere uns doch gleich, um in Zukunft keine Folge mehr zu verpassen. Natürlich freuen wir uns auch über eine positive Bewertung auf deiner Podcast-Plattform und wenn du uns teilst, empfiehlst und anderen Herzkind-Familien von uns erzählst. Oder hast du vielleicht Fragen, Wünsche, Themenideen oder sonstige Anregungen, dann schick uns die gern an podcast@kinderherzen.de. Schön, dass du heute mit dabei warst. Danke für deine Unterstützung und von Herzen alles Liebe aus München. Tschüss und bis zum nächsten Mal.